Es gibt ein großes Kapitel im Neuen Testament, das uns das Wichtigste in der Nachfolge zeigt, Hebräer 11, wo die Bibel aufgrund alttestamentlicher Bilder uns nahebringt, dass es nur durch Glauben geht. Und letztendlich sagt die Heilige Schrift in 2. Korinther 4, 13, dass wir den Geist des Glaubens haben. Das heißt, mit der Wiedergeburt haben wir den Geist des Glaubens in dem Sinne, dass wir alles, was die Bibel glaubensmäßig von uns will, tun können. Das ist keine Anstrengung mehr, sondern wir können, sobald wir im Lichte oder im Geiste wandeln, problemlos glaubensmäßig handeln. Und wenn das nicht geht, dann muss man sich fragen, was hindert? Und ich möchte einen Mann herausgreifen aus diesem gewaltigen Zeugnis. Er ist zusammen mit Abraham, der meistgenannte in Hebräer 11 und vielleicht auch der tiefgreifendste, das ist Mose. Mose, hebräisch heißt eigentlich Moschee, das heißt, der aus dem Wasser gezogen, und es kommt kaum jemand so oft in der Bibel wie er. 864 Mal in der Schlachterbibel wird Mose genannt. Natürlich sehr oft im Zusammenhang mit dem mosaischen Gesetz, das ist auch klar, aber Mose ist eine sehr dominante Persönlichkeit. Die möchte uns lesen, Hebräer 11, von Vers 23 bis 29. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaschte. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Und es ist interessant, was die Heilige Schrift hier letztlich zeigt. Sie zeigt zuerst in dem Vers 23, dass bereits in dieser Familie, Mutter hieß Jochebed, der Vater Amram, kann man nachlesen, dann im Mosebücher, dass hier ein einfältiger Glaube an den lebendigen Gott vorhanden war. Weil sie haben sich nicht an diese Erweisung der Ägypter gehalten, sondern sie haben das Kind einfach verborgen. Und ich habe jetzt zufällig, in der stillen Zeit kam ich genau in 2. Mose 2. Und ich habe jetzt nochmal gestaunt, wie Gott es gemacht hat, dass die ägyptische Prinzessin oder zumindest die Prinzessin mit ihrem Hofstaat hier war, wie die Schwester Moses einfach den Mut hatte, das war schon frech, einfach die Prinzessin zu fragen, soll ich dir eine Amme für das Kind holen, nachdem sie das Kind gesehen haben. Also bei der Schwester war auch schon so was von lebendigem Glaube. Sie hatte einfach den Mut und fragt dann die Prinzessin, soll ich dir eine Amme holen? Und dann geht sie hin und holt die Mutter vom Kind. Und so bleibt Mose in seiner Familie und wird von der eigenen Mutter gestillt, und so wächst dieser Gottesmann heran. Also man sieht hier, in der Familie war bereits ein gewisser Glaube da, der handelt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Hebräer 11 beginnt ja und sagt, Glaube ist eine Realisierung, eine Verwirklichung, eine Substanz. Man kann es auch mit Zuversicht übersetzen. Das Wort bedeutet alles. Hypostasis hat so eine breite Bedeutung. Es geht zumindest darum, dass es etwas ist, das real ist und das man ausleben kann. Und jetzt kommen wir zu Mose. Mose war ja dann ein Prinz der Ägypter. Das heißt, er hatte eigentlich eine Karriere vor sich in dieser Welt. Das war hier für ein Kind aus hebräischen Verhältnissen traumhaft. Aber jetzt sagt die Bibel in Vers 24, durch Glauben, nicht durch Verstand. Durch Glauben, glaube ich, was anderes wie Verstand. Glaube ich, eine tiefgründige Herzensangelegenheit. Und Mose hat hier etwas getan. Nämlich die Bibel sagt, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Und das ist ja letztendlich unser Musterbeispiel. Das heißt, als Erwachsener Und interessant ist, die Bibel bezeichnet Mose als Erwachsener, als er auch dann diesen Ägypter erschlägt. Und das ist interessant, da war er 40 Jahre alt, laut Bibel. Und er weigert sich, zur Welt zu gehören. Wissen Sie, das ist einfach, wenn man nichts zu verlieren hat, aber er hatte Reichtum, er hatte eine gewisse Macht wohl auch als Sohn, der hier zum Establishment, würde man heute sagen, gehört hat. Und er hat eine Karriere vor sich. Und er weigert sich, gibt um des Gottes Israels Wille das alles preis. Jetzt sagt die Bibel hier etwas Ungeheures, Vers 25. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Also jetzt sieht man etwas. Glaube hat immer mit dem zu tun, dass ich Entscheidung fälle. Glaube hat immer mit meiner Einstellung zu tun. Glaube hat immer mit dem zu tun, was will ich? Was ist mir wichtig? Was ist entscheidend? Um was geht es? Und hier sagt die Bibel etwas. Bei uns steht Bedrängnis. Und das Wort Bedrängnis kommt nur einmal in dieser Form. So Bedrängnis ist schon die Trübsal, Lipsis, aber das kommt nur einmal. Und das bedeutet praktisch, er entscheidet sich, zusammen mit anderen schlecht behandelt zu werden. Also ich sage es mal ganz einfach. Er sagt, ich will lieber zum Volk Gottes gehören, mit der Konsequenz, dass es mir dreckig geht, dass ich schlecht behandelt werde, dass ich Nachteile habe, als dass ich meine natürliche Stellung beibehalte und von mir aus, ich sage es jetzt mal vorsichtig, das Evangelium in manchen Teilen verleugne oder nicht konsequent geistlich vorwärts gehe und dafür auch ein Stück dieser sündhaften Dinge genießen können. Er sagt ganz klar, er hat eine Entscheidung gefällt. Das ist ein entscheidender Punkt im Leben eines Gläubigen, dass er das Gleiche tut. Der Mose steht ja nicht umsonst hier im Hebräer 11. Das ist unser Musterbeispiel. Das heißt, er weigert sich aktiv, das ist etwas, das ich tue mit meinem Wille, er weigert sich, dass er praktisch zu dieser Welt gehört. Und das ist ein entscheidender Punkt bei uns Gläubigen. Man kann nicht wachsweich, lauwarm hier sich durchschlängeln. Natürlich müssen wir unseren Mann stehen in dieser Welt. Wir haben von Gott auch den Auftrag, und es ist ganz klar, wenn man hier sieht, wir sollen, einmal sagt die Bibel, mit stiller Arbeit unser Brot verdienen, dass wir niemand zur Last fallen. Wir sollen unseren Lebensunterhalt fristen, aber gleichzeitig sagt auch die Bibel, halte dich herunter zu den Niedrigen. Gleichzeitig sagt die Bibel, was vor der Welt hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Und das sind die Bibelstellen, über die man nie redet. Die Leute wollen das nicht hören. Auch die frömmsten Kreise redet viel lieber mit dir über bestimmte Stilfragen des Glaubens als über diese Dinge. Und der sagt hier ganz klar, der Text, Mose weigerte sich, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er weigert sich, zu diesem Vorteilsclub, Anführungszeichen, zu gehören. Sondern er sagt, mir ist es lieber, das ist eine Willensentscheidung, mit dem Volk Gottes zusammen diese Nachteile zu haben, die ich sehe. Was hat er denn gesehen? Warum erschlägt er denn einen Ägypter? Weil er sieht, dass das Volk Gottes unendlich gequält und geplagt wurde. Wenn heute die Leute mir manchmal erzählen, ich habe jetzt wieder das hautnah mitbekommen bei jemand, wie es in der heutigen Berufswelt zugeht, war schon zu meiner Zeit nicht ohne, aber es muss ja immer schlimmer werden. Dann muss ich sagen, der Treiber, der in Ägypten getrieben hat, der Teufel, der treibt heute gleich. Der treibt gewaltig genau gleich die Leute und macht sie kaputt. Und jetzt, letztendlich, sagt Mose, lieber will ich als Gläubiger, der es ja noch schwerer hat, weil der Gläubige lügt nicht, der Gläubige betrügt nicht, der Gläubige ist ehrlich, der Gläubige ist klar, der Gläubige ist seinem Arbeitgeber gegenüber treu, das ist ja eine ganz andere Ebene als ein Ungläubiger. Er ist hier sauber und glasklar. Er sagt, das bringt noch mehr Bedrängnis, noch mehr Ärger. Er sagt, ich will lieber zu diesem verachtete Volk der Gläubigen gehöre und nimm diese Nachteile und dieses schlechte Behandeltwerden von der Welt einfach in Kauf. Warum? Er sagt, die Schmach des Christus ist ein größerer Reichtum. Jetzt könnte man sagen, der Herr Jesus ist doch erst gekommen, viele, viele, viele Jahrhunderte später. Aber die Heilige Schrift sagt uns in 1. Korinther 10, 4, der Fels, der ihnen folgte, der Fels, den Mose geschlagen hat, der Fels, zu dem er hätte reden sollen, da war er ungehorsam, war Christus. Der Jesus war gegenwärtig, auch im Alten Testament. Und jetzt sagt die Bibel, er hat hier etwas erkannt, dass die Schmach des Christus zum Volk Gottes zu gehören, mehr wert ist als der Reichtum und das Ansehen und die Karriere in dieser Welt. Wisst ihr, und das ist etwas, das leider in der heutigen Christenheit völlig verwischt ist. Du hast heute zum Beispiel in den gläubigen Kreisen, wenn du studiert hast, dann bist du ein angesehener Mann. Da fragt kein Mensch, ob der lügt. Ich habe einen der angesehensten Leute, der ein führender Kopf im evangelikalen Lager ist, überführt. Ich habe ihn aufgefordert, seine Lüge zurückzunehmen. Tut er nicht. Na, wo ich sage, dann bist du für mich wie nicht da. Er lügt nicht aktiv. Weißt, das ist so raffiniert. Er sagt, ja, ich habe das von einem anderen. Und ich sage ihm, ich kann dir nachweisen, schriftlich, das ist leicht einzusehen, dass es nicht stimmt. Er möge es zurücknehmen, hat er öffentlich propagiert. Es tut er nicht. Er schreibt mir eine Mail, da steht drin, ich hätte eine seltsame Vorstellung von Wahrheit, weil ich verlangt, dass er die Wahrheit sagt. Und das ist etwas, das hat mit dem zu tun, wie Mose eingestellt war. Er sagt, lieber bin ich ehrlich, lieber bin ich verachtet, lieber bin ich demütig, lieber bin ich nicht angesehen, lieber bin ich verachtet mit dem Volk Gottes, mit den Echten, als dass ich hier auf der Karriereschiene beweihräuchert werde. Das sind Entscheidungen. Die sind im Herzen des Moses gefallen. Die Bibel sagt nicht umsonst, er weigert sich. Es gibt Dinge, die tut Gott nicht für uns, die müssen wir selber tun. Gott hat unendlich viel für uns getan in dem vollkommenen Opfer. Und Gott tut unendlich mehr, als wir ahnen in unserem Leben. Auch Dinge, die wir nicht bemerken. Aber manche Dinge, das sagt die Bibel, und das ist die Befehlsform oft, wir müssen das selber tun. Und hier, Mose hat sich geweigert. Er sagt, der Genuss der Sünde und alles, was hier ist, ist nichts im Vergleich zu dem, dass ich zum Volk Gottes gehören darf. Er gibt also Macht, Karriere, Ansehen, Wohlleben, alles preis, um Herr Jesus zu dienen. Diesem Felsen, der ihnen folgte. Und dann heißt es, er sah die Belohnung an. Er hat gesehen, dass es sich rentiert, Gott zu dienen. So wie es in Malachi 3 heißt, ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Jetzt heißt es in 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, zu der persönlichen Beziehung zum Herrn Jesus. Lebe ich so mit dem Herr Jesus, dass ich den Mut habe, und die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, dass die Liebe Jesu Christi, ihn lieb haben. Luther hat einmal übersetzungstechnisch absolut daneben gehauen, aber geistlich ist es eine gigantische Übersetzung. Er hat einmal übersetzt, Jesum lieb haben ist mehr als alles wissen. Da ziehe ich den Hut. Da hat das Herz hat ausgeschlagen. Wisst ihr, ich sage es jetzt mal vorsichtig, er verlässt Ägypten, hat keine Angst vor den Folgen. Und ich sage es mal vorsichtig, die Ägypter haben ja gezeigt, dass sie nicht zimperlich sind. Und er fürchtet es nicht, sondern hält sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er lebt mit dem Fall, mit dem Fels, mit dem Herr Jesus, mit dem, der einzigen Offenbarung des lebendigen Gottes so zusammen, wie wenn er sichtbar wäre. Und dann tut er etwas, es ist gigantisch. Er nimmt die ganzen Nachteile, die Ergriffe, er nimmt alles in Kauf. Er fürchtet sich auch vor der Finsternis nicht. Ich sage es jetzt einmal, in der heutigen Zeit, der Himmel ist ihm lieber als das, was hier in den kurzen Jahren der Welt geschieht, solange wir auf der Erde sind. Und Vers 28 heißt es dann, durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht antaste. Er akzeptiert den Weg Gottes. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe heute immer mehr, wie die Gläubigen mit ihrer religiösen Vorstellung, mit ihren seelischen Vorstellungen von Glaube, auch von Frömmigkeit, praktische Evangelium aufbauen, das die Bibel nicht kennt. Die Bibel hat einen einzigen Weg, um den Zorn Gottes zu stillen. Sie hat einen einzigen Weg, gerettet zu werden. Sie hat einen einzigen Weg, Gott zu dienen. Und das ist, wenn das Passahlamm der Herr Jesus geschlachtet ist, sein Blut, nämlich die Besprengung mit Jesu Blut. Wenn mein Herz mit Jesu Blut besprengt ist, dann bin ich ein Gotteskind, dann bin ich gerettet. Ist mein Herz nicht besprengt mit Jesu Blut, dann bin ich kein Gotteskind. Ich muss das einfach sagen, dann ist das alles nur Theater. Und er nimmt das an und wieder im Glauben. Ich sage es mal vereinfacht. Ich weiß nicht, was sich in den Herzen dieser Leute abgespielt hat. Als Gott ihnen sagt, er bringt jetzt jede Erstgeburt in Ägypten um. Und sie sind in diesen Hütten und sind einfach gehorsam. Sie bespreichen die Pfosten mit Blut. Wisst ihr, es hat sicher Leute drin gehabt, die einen gewaltigen Glaube hatten, die völlig überzeugt waren, Gott wird nichts zulassen, sie werden in Sicherheit sein. Da hat es aber auch Leute drin gehabt, die haben gezittert, das ist mir auch klar. Da gab es jede Couleur von seelischer Veranlagung, die da drin war. Wisst ihr, und jetzt kommt das Interessante. In dem Moment, wie sie Glaubensgehorsam geübt haben, sie mussten sich nur hinter das Blut in Sicherheit bringen, waren sie völlig sicher. Da hat es auch keine große Rolle mehr gespielt, wie gewaltig ihr Glaube war, ob er ganz gewaltig war oder klein war. Es hat nur eine Rolle gespielt, dass sie glaubensgehorsam waren, dass sie hinter das Blut in Sicherheit gingen. Und die Bibel sagt, er hat es getan, dieser Mose, im Glauben. Weil er wusste, dass er nur so der Verderber der Erstgeburt ausschaltet, dass er nur so dem Gericht Gottes entgeht. Man sieht hier, er ist relativ einfach. Also wir sind heute so, dass wir einfach sagen, oh, ist das ein lieber Mensch, oh, ist der hingegeben, oh, Missionswerke, wisst ihr. Ihr müsst mal ein bisschen hinter die Kulisse sehen, zum Beispiel in Albert Schweitzer, Lambarene, wo ja zu meiner Zeit, als ich ein junger Mann war, alles hier fasziniert war, wie dieser deutsche Theologe, so ein Mann mit weißem Haupt, in tiefster Afrika seine Missionsstationen aufbaute. Was niemand gewusst hat, er war ein moderner Theologe. Er ist geflüchtet in diese soziale Arbeit, weil er mit dem Blut des Lammes, mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus nicht zurechtkam. Und hier siehst du eine Vereinfachung, ganz einfach. Mose sagt, ich will nicht zu dieser Welt gehören, ich will nicht die Dinge dieser Welt, wir sind die geistlichen Dinge lieber. Er sagt, ich akzeptiere die Bedingungen Gottes, das Blut allein. Und dann geht er ganz einfach hin und tut es. Und ich weiß nicht, ob euch klar ist, was das bedeutet. Du stehst am Meer, kein Durchkommen. Hinter dir Pharao, der wohl schon den Entschluss gefasst hatte, die nicht bloß einzufangen, sondern da wäre Blut geflossen. Du hast keinen Ausweg mehr, du bist am Ende. Und plötzlich sagt Gott, nimm den Stab und gib die Richtung, dass die Wasser sich teilen. Und da kommt jetzt ein entscheidender Punkt. Das kommt bei Gläubigen sehr oft vor, die Angst, sich zu blamieren. Die Angst, geistlich zu handeln. Einfach das zu tun, was die Bibel sagt. Das kenne ich von mir. Da kommt der Gedanke, und wenn es nicht klappt, dann bist du blamiert. Kennt ihr das? Ist egal, oder? Ich bin nur Gott verantwortlich. Ich muss das tun, was er sagt, ob ich dann blamiert bin oder nicht. Wenn es nicht klappt, kann ich es erklären. Dann war ich's, keine Frage. Aber er geht einfach hin und nimmt den Stock und weist dem Wasser hier den Weg, es teilt sich. Und in dem Moment tut Gott das Wunder und sie geht hindurch und die Ägypter ertrinken alle. Gott gibt eine gewaltige Rettung im Leben dieses Moses. Und die Bibel betont immer, er hat alles durch Glaube getan. Er hat sich geweigert, er hat das Blut besprengt, er hat hier das Meer geteilt. Alles durch Glaube. Er war eigentlich nur glaubensgehorsam, sonst gar nichts. Wie ein kleines Kind hat er Gott gehorcht und Gott hat sich dazu bekannt. Und jetzt sagt die Bibel in Apostelgeschichte 3, Vers 19 und die Folgeverse etwas Interessantes. Und so wurde dieser Mose, der ein schwacher Mann war, gell, er sagt, ich kann nicht reden, wie der Jeremia, ich kann nicht reden, ich habe eine schwere Zunge. Gell, aber hier sagt die Bibel in Apostelgeschichte 3, 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sendet, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung allen dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt. Die Bibel sagt, Mose ist praktisch das Musterbeispiel. Gott hat diesen Mose so geführt, dass er der Herr Jesus perfekt vorgeschattet hat. Und das sagt ja die Bibel. Wir sollen das Bild Jesu verwandelt werden. Gott hat ein Ziel mit unserem Leben und das bezieht sich immer in der Regel auf den Herr Jesus. Wenn du den Mose anguckst, der Herr Jesus und der Mose waren beide in einer Zeit geboren, als Israel unter Fremdherrschaft war. Einmal ägyptisch, einmal römisch. Beides Mal versucht der Teufel durch diese Leute das Kind zu töten. Bei Mose und beim Herr Jesus. Beides Mal benutzt Gott die Eltern, um die Kinder zu bewahren. Beide waren zeitweilig in Ägypten. Interessant, von beiden sagt die Bibel Wesenscharakterzug Sanftmut. Mose war der sanftmütigste Mensch auf Erden, aber erst am Schluss. Der Herr Jesus war es von Anfang an. Das ist der Unterschied. Von beiden wird bezeugt, zum Beispiel im Hebräer 3, sie waren treu ihrem Gott gegenüber. Beide wurden von Israel zeitweise verworfen. Beide wurden zeitweise von ihren leiblichen Geschwistern nicht anerkannt. Beide wurden dann von den Heiden anerkannt. Beide bitten um Vergebung für ihr Volk. Beide waren bereit, stellvertretend zu leiden. Beide haben 40 Tage gefastet. Beide haben mit Gott, dem Vater, von Angesicht zu Angesicht geredet. Beide sind Gott auf einem Berg begegnet. Die Begegnung hinterlässt einen Lichtglanz bei beiden. Bei beiden wurde das Grab von Engeln bewacht. Von beiden sagt die Bibel, sie waren Lehrer und Propheten. Von beiden sagt die Bibel, sie waren echte Hirten. Beide haben Gott geoffenbart. Beide haben das Volk gespeist, einmal Manna, einmal die 5000. Beide haben das Volk Gottes, das in Knechtschaft war, in die Befreiung geführt. Mose aus Ägypten, der Herr Jesus führt uns aus der Welt. Beide haben Israel Heilung gebracht, 2. Mose 15, 26, der Jesus hat die Kranke geheilt. Beide hatten Glaube als Mittel zur Errettung. Beide haben Wunder getan. Und das Entscheidende, beide haben vor Gott einen Bund gehabt, der durch Blut besiegelt wurde. Muss ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass der kleine Mose nur auch im Annähernsten geahnt hat, dass sein Leben, das ja hart war, ist ja eine Drehperiode, auch 40 Jahre. Also er wurde erst mit 40 Jahren, die Bibel sagt, als er erwachsen war, da war 40. Haben wir auch überlegt, warum sagt die Bibel das? Als er erwachsen war, war 40, war vorher nicht erwachsen. Aber dann war die Zeit wohl der Reife, wo er handeln konnte. Und dann diese 40 Jahre in der Wüste. Wisst ihr, wenn der Königssohn, ihr müsst das mal euch angucken, am ägyptischen Hof, wie es da war. Das war eine schillernde, strahlende Welt. Und dann setzt dich Gott plötzlich, um dich zuzubereiten für deine Aufgabe, 40 Jahre neben Schafe. Und dir sagt auch ein Schäfer, die Schafe sind mit die dümmsten Tiere. Er setzt dich neben die Schafe. Und du sitzt hier in der Wüste. Gell, wie Gott zubereitet, um einen Mose so weit zu kriegen, dass er diese Dinge alle getan hat, musste Gott praktisch handeln. Musste er ihn führen. Und das muss Gott bei mir und bei dir genau gleich tun. Manchmal muss er uns in die Wüste setzen, muss er uns ausschalten. Ich weiß noch, ich hatte vor Gott eine ganz klare Erkenntnis. Ich habe Berufung, ich soll dienen und ich durfte nicht. Man hat mich ausgeschaltet. Es war eine Segenszeit für mich. Und hier sieht man etwas, wenn man jetzt das näher anguckt, dann kann man die einzelnen Schritte im Leben des Mose, kann man näher begreifen, wenn man 2. Mose Kapitel 3 zum Beispiel beginnt, da sieht man zuerst, und das ist das Wichtigste, was bei uns im Leben geschieht, 2. Mose 3, Vers 2, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch, und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Donner, 1. Mose 3, Vers 17, ein Zeichen des Fluches der Sünde. Mitten in der Sünde, mitten im Fluch der Sünde und mitten im Feuer, im Gericht über die Sünde, offenbart sich der Sohn Gottes. Wer denkt da nicht an Golgatha, wo der Herr Jesus, der keine Sünde hatte, am Kreuz von Golgatha hängt mit der Donnerkrone, auch wegen dem auf dem Kopf, und der Fluch der gesamten Sünde tragen muss. Das entlädt sich wie, kann man, Gewitter ist ein milder Ausdruck, es entlädt sich ungeheuer über ihm, dem Reinen, der von keiner Sünde wusste. Und dort geschieht die Offenbarung Gottes, wenn man begreift, dass er stellvertretend für meine Sünde diesen Fluch getragen hat, dass ich gerettet bin. Und so offenbart sich Gott dem Mose im Dornbusch. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der vierte Vers. Mose hat eine Herzensstellung, und wenn man das jetzt alles sieht, diese einzelnen Mosaiksteine, ich kann das nicht alles aufzeigen, das würde Tage gehen. Ich möchte nur ein paar Eckpfeiler herausgreifen. Da sagt er zum Beispiel, als Gott ihn ruft, Gott aufs zwei oder drei Zeuge Mund, er sagt, Mose, Mose, also er ruft ihn zweimal, damit wird's ernst. Er antwortete, hier bin ich. Wisst ihr, und die ganze Weigerung und das alles, was hier passiert ist, das hat einen Hintergrund. Und zwar, es ist so, Mose stellt sich dem lebendigen Gott. Weißt du, und wenn du jetzt schon fromm bist, jahrelang, und gehst in die fromme Versammlung, es wird dir gar nichts nützen, wenn du nicht einen Punkt in deinem Leben hast, wo du dich Gott gestellt hast. Wisst ihr, und das kann auch sein, du bist schon langgläubig und du läufst schon auf deiner Schiene und bist eingefahren. Es ist immer wieder nötig in unserer Zeit, auch für unsere Herzen, dass wir uns dem Herr Jesus stellen, dass wir still werden vor ihm und unser Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Wenn wir merken, Gott ruft mich, dass man sagt, hier bin ich. Samuel, rede, Herr, dein Knecht hört. Wie oft hat er überhört, dass Gott ihn gerufen hat? Ein paar Mal. Aber dann kommt die Stunde, wo wir uns einfach stellen müssen. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Gott sagt, in dem Moment, wenn sich jemand Gott stellt, wenn er ihn ruft, er soll die Schuhe ausziehen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Das ist heilig. Er begreift. Es gibt Dinge, da müssen wir dieses heilige Land betreten. Da müssen wir uns zurückziehen von unseren Aufgaben, von unserer Familie. Da müssen wir uns zurückziehen von jedem anderen Menschen und müssen allein vor Gott stehen. Und wenn das sauber passiert, dann offenbart sich Gott und er sagt hier, ich bin, und da steht das Gleiche wie die Ich-Bin-Worte, der Harald hat es uns gelesen, wenn man eine griechische Übersetzung vom Alten Testament nimmt, da steht Ego, Ei, Mi, ich bin. Da offenbart sich der lebendige Gott, wie er ist. Und dann sagt die Bibel, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Dann kommt etwas, dann ist ein Unterschied zwischen mir und Gott. Einmal sagt Gott, dass du dachtest, du wärest wie ich. Aus dem Grund hat er bestimmte Gerichte und bestimmte Dinge getan, dass das ein Mensch nicht denkt. Und dann siehst du plötzlich den Unterschied zwischen mir und Gott. Wer bin ich? Ein Nichts. Und vor mir steht der lebendige Gott. Und dann kommt die Furcht Gottes ins Herz. Und dann passiert etwas. Als Mose diese Herzensstellung hat, dann kommt der Auftrag. Wisst ihr, und viele Gläubige kriegen von Gott keinen Auftrag, weil die vorigen Bedingungen nicht erfüllt werden. Man geht nicht hin, nimmt die Offenbarung Gottes an, wie er sie gibt, geht nicht hin, wird still vor Gott, stellt sich dem lebendigen Gott mit alle Konsequenzen, weigert sich zu Deutsch, zu dieser Welt zu gehören, weigert sich die Mittel anzuwenden, die die Welt anwendet, sondern geht wirklich hin nach den Bedingungen Gottes und erlebt auch das Wichtigste, diese Besprengung mit Blut, dass man wirklich rein ist vom lebendigen Gott und dass sein Herz gereinigt ist. Und dann kommt die Furcht Gottes, wenn das da ist, dann beauftragt Gott. Wisst ihr, wo das klassische Beispiel dazu ist? Im Jesaja. Jesaja tut doch gewaltige Dinge, er ist ein Bußprediger. Er sagt in 1,18, wenn eure Sünden blutrot sind, soll sie schneeweiß werden. Gewaltiger Mann Gottes. Und trotzdem, als Gott sich ihm wirklich offenbart, als er still wird, Kapitel 6, heißt es, nachdem Gott sagt, heilig, 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 also dreimal heilige Gott offenbart sich, bricht Jesaja zusammen und schreit, wehe mir, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Wenn Gott sich mir und dir offenbart, dann kommt die wunde Stelle raus. Dann kommt vielleicht der Stolz raus, dann kommt vielleicht die Eitelkeit raus, dann kommt die Unzufriedenheit raus, dann kommt genau die wunde Stelle raus, die bei Gott das Hindernis ist, dass er mit mir weitergehen kann und dass er sich mir offenbaren kann. Und da siehst du, es ist gewaltig und er geht jetzt einfach hin und nimmt es an mit dem bereiteten Herzen und er sagt, jetzt führe mein Volk aus Ägypten heraus. Jetzt kommt unser wichtiger Punkt. Jeder ehrliche Diener Gottes wird das Volk Gottes aus Ägypten herausführen und nicht wieder hinein. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Er holt sie nicht praktisch zurück in die Knechtschaft, sondern er führt sie aus Ägypten, aus dieser Welt heraus. Das ist der Normalzustand. Das ist ja was, wo man heute nicht mehr will. Wisst ihr, heute ist so, heute will man angepasst sein. Wenn ich den Leuten sage, gell, ich habe das auf die Konferenz schon gesagt, die gucken mich dann so an, das merkst du, wenn ich sage, du kannst doch vom Staat kein Geld nehmen. Du kannst doch keine Körperschaft des öffentlichen Rechtes sein, weil damit verpflichtest du dich ja, am Staat zu dienen. Du dienst aber nicht dem Staat, sondern Herr Jesus. Du musst ein Fremdling sein auf dieser Erde. Du musst dich absondern. Du musst diese Dinge lassen. Du musst allein auf Gott vertrauen. Wenn er dir kein Geld gibt, dann hat er dir keinen Auftrag gegeben. Sei mal hart. Wenn Gott einen Auftrag gibt, zahlt er. Wenn kein Geld da ist, dann hat er keinen Auftrag gegeben. Versteht ihr? Wenn man so im Reich Gottes vorgehen würde, dann möchte ich mal sehen, wie viele Gemeinde- und Missionswerke noch leben würden. Hier hast du einfach etwas, wo der Mensch vorwärts geht. Wo der Mensch einfach in seiner Betriebsamkeit. Ich sage nicht einmal, dass das immer böse Absicht ist. Viele Leute meinen das gut und sagen, um jeden Preis dem Herrn zu dienen. Einen erkenne ich. Aber es kann trotzdem falsch sein. Der wichtigste Punkt ist, Gott zu begegnen, ihm zu dienen und auch seine Bedingungen zu gehen. Und dann kommt sein Auftrag. Zum Beispiel in 2. Mose 15, gehen wir einfach ein paar Stücke weiter. Dort sagt er, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Er wurde mir zum Heil. Da steht das hebräische Wort für Rettung. Eigentlich steht hier der Name Jesus. Yeshua. Wisst ihr, es ist brutal. Das sagt die Bibel. Er wurde. Wisst ihr, das ist ein Prozess. Das Endprodukt muss sein, dass der Jesus mein Ein und Alles, mein Retter ist, dass ich alles von ihm erwarte. Und dann in 6 heißt es, Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt, der Jesus, in dem der Heilige Geist nicht nach Maß war, wo die Fülle des Heiligen Geistes ist. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Er ist auch der, der letztendlich mich von jeder Form der Finsternis befreit. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, es gibt weiße und schwarze Sünde. Die schwarze Sünde, das sind die, wo jeder so begeht, dass jeder es merkt. Da sagt man, guck den Sünder an. Er sagt, es gibt weiße Sünde. Die weiße Sünde sind die Sünde der Gläubigen. Das sind diese verdeckte Sünde, wo man dann nicht offen sündigt, sondern hinterrum bös ist, gemein ist. Und er hat gesagt, ihr Gläubige müsst beten, Herr, erlöse uns von dem Übel. Wisst ihr, und wenn das passiert, dass wirklich der Jesus mein Heil ist, dass ich mich weigere, wie diese Welt zu sein, dass ich ihm wirklich dienen will, dann lasse ich auch diese Dinge. Das ist gar keine Frage. Dann werde ich Befreiung empfangen von jeder Macht der Finsternis. Und jetzt sage ich es mal hart, Mose hat es nicht einfach. Wenn man das mal anguckt, so, also ich sage es jetzt mal vorsichtig, er war wohl der sanftmütigste Mensch auf Erde, aber er hatte wohl ein sehr, sehr widerspenstiges Volk. Und dieses widerspenstige Volk, wenn man das sich anguckt, gell, dann muss man sagen, da heißt es in Vers 24, nachdem Gott Wunder getan hat, nachdem Gott sie auf eine gigantische Weise erlöst hat, in Vers 24, jetzt gibt es kein Wasser in Mara, da murrte das Volk gegen Mose und spricht, was sollen wir trinken? Dann kommt die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit ist die Seuche der Gläubigen. Ist echt die Seuche der Gläubigen. Und jetzt passiert was ganz Einfaches. Jetzt könnte Mose mit denen diskutieren, könnte Programme machen, er macht was ganz anderes. Vers 25. Er aber schrie zum Herrn. Er geht einfach hin und schreit zu Gott um Hilfe und Gott gibt Rettung. Und dann letztlich, 27, kommen sie nach Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, da ist Wasser ohne Ende. Herrliche Segenszeit einer Gemeinde. Aber geil, wir wissen ja, es geht dann weiter. Der nächste Abschnitt ist schon überschrieben, das Murren des Volkes. Ein paar Schritte weiter, dann ist schon wieder nichts mehr. So ist der Mensch. Geil, und wir dürfen die etwas nicht vergessen. Ich sag's immer so, Mose war der sanftmütigste Mensch auf Erde und hat er das widerspenstigste Volk auf Erden. Das hat zusammengepasst. Gott muss dir manchmal Widrigkeiten in den Weg legen, dass du geschliffen wirst. Wisst ihr, wir sind so, so bin ich auch. Wir möchten eine glatte Fahrbahn, freie Bahn, schöne Weg, geradeaus, dass wir unsere Ruhe haben. Aber Gott bringt manchmal genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, was ein Petrus empfunden hat, als der Neuling Paulus von Tarsus, da hat ja der Petrus wohl noch nicht geahnt, was der Paulus für ein Kaliber werden würde, als der ihn öffentlich stellt und sagt, du bist ein Heuchler. Was soll ich vorstellen? Und das war auch von Petrus zum Segen. Wisst ihr, es sind Dinge, die sind zum Segen. Auch wenn es manchmal schief geht, auch wenn alles daneben geht, manchmal ist es zum Segen. Gott legt Hindernisse in den Weg, auf das er uns erziehen kann. Und der große Hintergrund ist der, dass wir von den Fleischtöpfen Ägyptens weggehen. Gell? Und Mose war von Natur jähzornig, darum hat er auch diesen Ägypter erschlagen. Könntest du fast sogar meinen, dass er nicht nur jähzornig, sondern berechnend war. Weil die Bibel sagt in 2. Mose 2, er sah noch, ob niemand zusah, und dann hat er ihn erschlagen. Gell? Er war also schon Kaliber. Und 4. Mose 12, Vers 3 ist dann das Ergebnis von Moses Herzensstellung, von dieser Weigerung, von der Erziehung Gottes, was Gott mit Mose tut und weggeht. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Jetzt muss man sich ja fragen, wie kommt es so weit? Was passiert im Herzen eines jähzornigen Menschen, dass er ein sanftmütiger Mensch wird, sanftmütiger als alle anderen? Kann das Gott bewirken? Kann Gott meine Schwachheiten, mein Elend, das mich ja auch quält, wenn ich ein ehrlicher Mensch bin, wo ich hänge, wo ich genau weiß, das ist das, was mich selber ins Elend bringt, was ist mit dem? Kann das Gott so auslöschen, dass wie nicht vorhanden ist? Und er sagt hier, und hier haben wir jetzt einen Punkt, das ist ein ganz zentraler Eckpfeiler der Herzensstellung des Mose, die wird im Hebräer nicht beschrieben, sondern die sieht man dann jetzt hier aus dem Alten Testament. Und zwar, wenn wir in 2. Mose 33, in der 11. Vers geht, sagt die Bibel, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Das ist die persönliche Beziehung. Wisst ihr, ich habe bei mir schon gemerkt, ich hatte Zeit, da habe ich 30 Kapitel Bibel gelesen. Ich habe zeitweise 50 Kapitel Bibel gelesen. Ich habe zeitweise mich in die Grundtexte reingefressen und alles. Sagt über meine Beziehung zu meinem Jesus gar nichts. Sondern ich hatte oft Zeit, wo ich das alles nicht gemacht habe, wo ich eine viel bessere persönliche Beziehung zu meinem Jesus hatte. Wo es wirklich so war, wenn ich mein Haupt geneigt oder erhoben habe ihm gegenüber, dann war plötzlich die persönliche Beziehung da. Und das ist das Geheimnis von Mose gewesen. Er redete hier letztendlich von Angesicht zu Angesicht mit Gott und Gott hat sich ihm so geoffenbart. Warum? Weil er diese Weigerung hat, weil er die richtige Herzensstellung hat, weil er Gott dient nach seinen Bedingungen, weil er Gottesfurcht hat, weil er sich Gott völlig unterwirft. Wisst ihr, das können wir nicht so tun, als wäre das alles nicht so. Sagt man, ja, das ist ein Gesegneter des Herrn, muss ja alles kein Wert. Sondern ich muss vor Gott gucken, dass ich ein Gesegneter vor Gott bin. Dass ich das, was Epheser 1, Vers 3 sagt, dass ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, dass ich das wahrhaftiglich ausleben kann. Und das haben wir mit meiner Gesinnung zu tun. Und dann im 12. Vers heißt es, Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, er kennt seinen Auftrag, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Also merkt, er ist noch verzagt, er glaubt nicht, dass er es allein machen kann. Und doch hast du gesagt, jetzt begreift er etwas, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe einen Prediger mal gehört, das hat mir sehr gut gefallen. War eher ein bisschen ein popeliger Mann, aber der ist vorne gestanden und hat gesagt, ihr kennt mich nicht, aber ihr werdet mich gleich kennenlernen. Und dann hat er gesagt, im zweiten Schritt, aber ich kann euch beruhigen, im Himmel bin ich bekannt. Wisst ihr, das ist doch die entscheidende Frage. Wir haben immer diese krankhafte Neigung und Sucht, bei den Menschen angesehen zu sein und bei den Menschen bekannt zu sein. Der entscheidende Punkt ist, dort muss ich bekannt sein, im Himmel, bei ihm. So wie hier Mose bekennt. Er sagt, ich weiß, dass ich bei Gott bekannt bin. Er redet von Angesicht zu Angesicht mit mir. Und jetzt sagt er, Vers 13, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, das heißt, wenn das alles echt ist und es wirklich so ist, dass du mir Gnade gibst, so lass mich doch deine Wege wissen. Wisst ihr, das ist mir aufgefallen, auch wo wir da am Sonntag nochmal diese Geschichte der Gemeinde gesehen haben. In der Phase, als wir damals in dieser Erweckung, die unter bei der Lutherschule auf diesem Missionszelt ausgebrochen ist, wo ja ein Großteil hier in Taifingen oder viele Leute zum Glauben kamen, die heute noch gläubig sind, die letzte Erweckung, die ich miterlebt habe, da ist etwas passiert, das war fast schon krankhaft. Aber es ist so, dass heute völlig verschwunden ist, aus den gläubigen Kreisen, völlig verschwunden. Und zwar, du konntest mit den Leuten kaum reden. Jeder zweite Satz war, was ist der Wille Gottes? 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 Die Gläubigen haben nur noch eine panische Angst gehabt, dass sie nicht den Wille Gottes tun. Wisst ihr, ich mache schon meine Ohren auf bei der Verkündigung. Ich mache meine Ohren auf, wenn ich irgendwo bin. Ich höre, was die Leute beten. Ich höre, was sie von sich geben, was sie sagen. Aber dieses große Thema, lass mich deine Wege kennen. Was ist dein Wille? Was soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Das ist in der Endzeit Christenheit verblasst oder fast verschwunden. Jetzt kommt nämlich ein entscheidender Punkt. Er sagt doch, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, dann lass mich dein Wille erkennen. Jetzt kommt die Schlussfolgerung. Damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Das ist Johannes 1. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Manchmal muss ich einfach darum kämpfen, dass ich den Wille Gottes tue und dann kommt der nächste Schritt, wo Gott Gnade gibt. Da muss ich wieder meine Gehorsamschritte gehen und dann kommt wieder Gnade. Wieder meine Gehorsamschritte und dann kommt Gnade. Und manche gehen die Gehorsamschritte nicht, dann kommt die Gnade nicht und dann wunderst du dich. Es sind so einfache Dinge, die eigentlich biblisch, kannst du Paulus zum Beispiel genauso nachvollziehen, die eigentlich biblisch leicht zu sehen sind. Und dann sagt er, und da streitet sie sich, wie es übersetzt wäre, muss 14, und er sprach, soll ich selber mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und dann sagt er, und das ist ein Prozess, ein Reifungsprozess, wo mit allen diesen kleinen Entscheidungen des Mose zu tun hatte, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Es gibt eine Geschichte, da sitzt eine Versammlung in einer Kapelle und der Prediger kommt nicht. Werden die Leute langsam ungeduldig. Und dann heißt es, war in der Erweckung auch, dann heißt es, ja, wo ist denn der wieder? Und dann wird sie nicht so dumm nach einer halben Stunde. Und dann schickt mal jemand drauf, einen Mann, und sagt, guck mal, wo der ist. Der hat ein paar Häuser weiter gewohnt. Jetzt geht der rauf, und da war Sommer, und das Fenster war geöffnet. Und er geht in das Haus und guckt dann, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, guck rein, wo ist er denn? Und jetzt sieht er, dass der Prediger auf den Knien liegt, vor dem Sessel und zu Gott schreit. Und zu Gott schreit, Herr, wenn du nicht mit mir in die Versammlung gehst, gehe ich nicht da runter. Genau das gleiche wie hier. Und dann geht der Mann mit höchster Ehrfurcht zurück zu den ungeduldigen Gläubigen und erklärt ihnen das. Und plötzlich ist es wie bei Cornelius. Plötzlich ist die ganze Versammlung in einer heiligen Erwartung bereit, auf Gott zu hören. Und dann kommt der Mann. Wie die Versammlung verlaufen ist, wird leider nicht mehr berichtet. Das hat mich jetzt interessiert, was da passiert ist. Aber wisst ihr, manchmal muss Gott mich bereiten und manchmal darf ich nicht weitergehen, wenn Gott nicht mit mir geht. Und das heißt auch, dass ich manche Dinge ausfallen lassen muss, dass ich manche Dinge nicht mache. Manchmal Leute ärgern muss. Es geht nicht, weil es geht nicht anders. Und dann sagt er, und er erklärt dann, dass er immer noch unsicher ist, Vers 16, wo soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, dass du mit uns gehst, er ist immer noch wackelig. Und er sagt dann, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, ich kenne dich mit Namen. Merkt ihr was, Gott tut nichts Neues, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Gott mir geistlich eine ganz klare Zusage, eine ganz klare Verheißung, eine ganz klare Führung gibt, dann wartet er, bis ich so weit bin und wiederholt sie notfalls und ich muss dann stillstehen, bis ich es akzeptiere. Und erst wenn ich es akzeptiere, dann geht Gott mit mir weiter. Jetzt kommt ein Durchbruch ungeheurer Art. Dieser Mose, der hier noch rumwackelt und rumkämpft, sagt jetzt in Vers 18 etwas. Es hat mich erschüttert. Er sagt, er beantwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wisst ihr, was da im Herzen drin ist? Da ist trotz aller Wackeligkeit, trotz aller Unfähigkeit, trotz allem, was ihn hier umgetrieben hat, ist etwas drin. Er will die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dieser Mose hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat die Schechina gesehen. Er hat gesehen, wie die Wolke und Feuersäule für sie Licht ist, für die Ägypter dunkel. Er hat die Herrlichkeit gesehen, wie Gott die Ägypter ersäuft und sie rettet. Er hat die Herrlichkeit gesehen, wie sie mit Manna und mit Wachteln in der Wüste gespeist werden. Er hat den lebendigen Gott gesehen. Er hat Gott erlebt, wie man sich's nicht vorstellen kann. Und in seinem Herzen ist eine große Sehnsucht. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wenn man jetzt 2. Korinther 4 liest, dann sagt die Bibel, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich im Angesicht Jesu Christi. Neutestamentlich heißt mich, lass mich Jesus sehen, lass mich der Jesus in der Tiefe begreifen und ihn erleben. Wenn man das jetzt alles sich so anzieht, dann muss man sagen, dann ist es ja wunderbar, es ist nicht wunderbar. Wisst ihr warum? Paulus schreit in Römer 7, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes, von meiner Sündernatur? Und dieser Mose, von dem die Bibel bezeugt, dass er der sanftmütigste Mann auf Erden ist, das war er hier noch nicht ganz, und der Gott dient, der sich weigert, zu der Welt zu gehören, der Gott wirklich glaubt, das Blut bespringt, das Passamal veranstaltet, der Gottesfurcht hat, der sich nach Gott sehnt, der Gnade hat, der eine persönliche Beziehung zu Gott hat, in Kapitel 32 vom 2. Mose im 19. Vers passiert etwas mitten im heiligen Vorgang. Er kommt ja mit den Tafeln Gottes, die sind ja gewaltig. Er hat Gott erlebt, kriegt er die 10 Gebote und hat eine Tafel, die Gott selber beschrieben hat. Wer kann sowas von sich sagen? Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänzer sah, als er gesehen hat, wie die anderen Gläubigen sündiget, wie sie nicht mitgehen, da entbrannte Moses Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Jetzt ist sein Jähzorn so gewaltig, sogar als Gläubiger, dass er sogar die Tafeln Gottes nimmt und zerschlägt. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich erschreckt. Aber ich denke, Junge, Junge, Mut hat er ja. Aber es war kein Mut, es war Affekt. Es war Jähzorn. Er wirft sogar die Tafeln Gottes zu Boden. Das war nicht der Wille Gottes, bin ich überzeugt. Aber jetzt passiert etwas und wenn wir im Übereifer oder ich sage es jetzt einmal vorsichtig, wenn wir Gott dienen mit der richtigen Gesinnung, wir weigern uns zur Welt zu gehören, wir sind treue Nachfolger Jesu Christi, wir kennen Gott vor Angesicht zu Angesicht, der Jesus ist unser Ein und Alles, wir kennen seine Gnade, wir sind bei ihm zu Hause, die Gemeinschaft mit ihm ist uns wichtig, selbst wenn uns dann etwas passiert, Schwäbisch sagt man, wenn der Gaul durchgeht, wem ist er noch nie durchgegangen? Mir geht er manchmal durch. Ich habe vor kurzem ist wieder passiert, meine Frau sagt, Mann, hast du den am Telefon jetzt niedergemacht. Ist er? Dann kommt Vers 34 und da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Die Gnade Gottes, die mir deine zweite Gelegenheit gibt und das, was ich kaputt gemacht habe, von den Dingen Gottes. Wisst ihr, wir Gläubige können Dinge Gottes zerstören. Das sind wir fähig dazu. Wir können Linie und Segenslinie und auch wirkliche Gnadehandlungen Gottes können wir kaputt machen. Und jetzt sagt Gott, wir wiederholen. Du kriegst die Tafeln wieder. Das ist die Gnade Gottes, die mir dann einfach die Gelegenheit gibt, weiterzugehen. Und jetzt erklärt er ihm, warum Gott so ist. In 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertreten und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Jetzt erklärt er ihm und sagt, Gott ist gnädig und barmherzig, völlig anders wie der Mose. Mose zerschmettert die Gesetzestafel. Gott sagt, nein, ich gebe sie euch wieder, aber ich lasse sie nicht ungestraft. Das heißt, Gott hat immer die Zurechtbringung im Auge, aber er muss strafen um seine Heiligkeit, will er. Und das tut er ja in dem Fall. Wir wissen ja, wie es hier bei Israel dann ging, dass Leute eben hier den Preis haben, bezahlen müssen. Und der Übereifer hat Gott wieder gut gemacht. Gell, und in 2. Mose 17, Vers 6, da haben wir einen entscheidenden Punkt. Da darf Mose den Felsen schlagen. Da heißt es, sieh, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Wir wissen, dass der Fels der Herr Jesus war. Und du sollst den Felsen schlagen. Er wurde geschlagen wegen unserer Sünde. Und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Das Wasser des Lebens, das aus dem vollkommenen Opfer kommt. Hier durfte Mose mithelfen. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Er hat hier eine geistliche Erfahrung gemacht, die gewaltig war. Aber das Elend im Reich Gottes, mir ist das lang nicht bewusst gewesen, bis ich einfach manche Bewegungen auch, ich mache das einfach aus Interesse, ich lasse es da nicht, um die zu kritisieren, sondern mich interessiert es, wie Gott geistlich handelt. Ich habe die untersucht, habe dann gesehen, wenn die Tradition zum Normalfall wird, dann wird es gefährlich. Jetzt hat Mose eine genaue Vorstellung. Und wenn wir eine genaue Vorstellung haben, wie Gott handeln muss, es sei denn, sie ist biblisch 100% gedeckt, dann wird es gefährlich. Nämlich hier sagt Gott dann in 4. Mose 20, Vers 8, nimm den Stab, wie das erste Mal, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. Er sagt nicht und schlag ihn wieder. Das ist Erfahrung. Das ist Tradition und schlag ihn wieder. Sagt nein, du schlägst nicht mehr, sondern du redest nur noch. Ich sage es jetzt einmal deutsch. Es ist vollbracht, du musst nur noch beten und das in kindlichem Glauben annehmen. Du musst nur zum Felsen reden und er wird es tun. So, sagt Gott ausdrücklich, ich habe mir das dick rot eingestrichen, so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Das heißt, Gott sagt ganz genau, so will ich handeln, nicht anders. Und wenn ich als Mensch dann einfach sage, aber ich sehe es anders, dann kriege ich ein Problem. Und jetzt geht es so weit, Vers 11, und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Das war das erste Mal richtig, das zweite Mal falsch. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Gott erbarmt sich der Gemeinde trotzdem. Aber jetzt sagt er zu dem, der daneben geht, und da kommt die gefährliche Lehre. Wenn es funktioniert, ist es vor Gott, und wenn es nicht funktioniert, ist es nicht vor Gott. Die Lehre ist in der Seele des Menschen geboren, nicht in der Bibel. Nämlich jetzt sagt die Bibel, es hat funktioniert. Aber jetzt kommt die Antwort. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Ihr wisst, es ist passiert. Mose durfte nicht in das verheißene Land. Und viele Dinge in unserem Leben kann man erklären, weil wir nicht konsequent waren. Weil wir nicht es so getan haben, wie Gott es sagt. Weil wir unsere eigene Vorstellung, unsere Frömmigkeit durchgesetzt haben. Und von daher ist meine eigene Frömmigkeit mit mein größter Gegner. Ich muss sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn ich jetzt das letzte Mal für etwas gebetet habe, ist nicht gesagt, dass ich das nächste Mal auch beten soll. Vielleicht soll ich das nächste Mal nur glauben. Ich muss in der Schrift genaue Rückendeckung haben. Von daher ist wichtig, die Bibel genau zu studieren, so wie es Gott sagt, im entscheidenden Zeitpunkt. Gott sagt immer zu jeder Situation das Richtige und ich muss dann handeln, wie es die Situation zeigt und nicht, wie es meine Seele mir vorgeht. Er setzt einfach auf seine Erfahrung und darf nicht ins Land. Und dann kommen wir zu 5. Mose 34. Ich überspringe jetzt unendlich viel, weil es zeitlich einfach gar nicht geht. Da heißt es dann, und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Nachdem er noch versucht hat, Gott zu überreden, dass er doch rein darf. Gott sagt nein. Und jetzt heißt es, er starb nach dem Wort des Herrn. Da steht wörtlich, nach dem Mund des Herrn. Das ist wohl ein Hebraismus, der heißt, aufgrund des Befehles Gottes. Die jüdische Ausleger, so hat Schlachter auch dann beschrieben, seine berühmte Predigt über den Tod Moses, haben hier etwas gesagt. Es mag jetzt zu weit gehen, aber es hatte etwas, das mich sehr, sehr angesprochen hat. Und zwar, sie sagte, er starb durch den Mund des Herrn. Und sie gingen dann so weit, dass ich würde das ablehnen, es geht so weit, aber es ist ein hehrer Gedanke. Sie haben gesagt, er starb an einem Kuss vom Munde Gottes. Also Gott hat ihn in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit einfach zu sich genommen. Schlachter schreibt dann, nachdem er das aufgegriffen hat, gibt es etwas Schöneres als so zu sterben? Mir reicht es, wenn da steht, er starb am Wort Gottes. Gott hat nochmals zu ihm geredet. Und dann ist er heimgegangen. Und er ist der große Glaubenszeuge. So wie es in Hebräer 11 dann heißt, wenn wir zurückgehen zu unserem Hebräer 11, dann sagt die Bibel, dieser Mose hat dauernd Glaubensentscheidungen gefällt, wo er sein Herz vor Gott gedemütigt hat, wo er das getan hat, was Gott vorgegeben hat, auch wenn er manchmal daneben geschossen hat. Und da heißt es ja, ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Das heißt, er hat einfach hier im Glauben gehandelt. Und die Bibel sagt dann im 1. Korinther 10, in dem berühmten Kapitel auch über das Schattenbild, wo die Bibel sagt, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft, wir sind alle unter der Wolke, wir sind alle unter der Feuersäule, wir sind alle mit dem Heiligen Geist getauft. Da sagt die Bibel dann, er, der Fels, Christus, er ist auch der, der uns Nahrung und Speise gibt. Und das ist das Einseitige. Jesus allein. Ich brauche nicht mehr. Das lerne ich von Mose. Ich muss nur die Wege Gottes gehen. Dann wird das Blut Jesu reicher. Dann wird seine Segnung reicher. Dann wird das Wasser des Lebens fließen ohne Ende. Und in Römer 15, Vers 4 sagt die Heilige Schrift dann, und das ist ein zentraler Punkt, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ausharre ist das berühmte Wort, unten bleiben, wird es in der Bibelstunde gesehen. Hypomonä, unterbleiben. Jetzt sagt die Bibel, du musst eigentlich nur unten bleiben, die richtige Herzensstellung, wie in Mose, Weigerung, zu der Welt zu gehören. Rede, Herr, dein Knecht hört, mit der richtigen Gottesfurcht, die Dinge tun, die Gott vorgibt, die er in der Schrift sagt. Und dann sagt die Bibel hier was ganz Einfaches, dann wird der Trost der Schriften bei dir bewirken, dass du Hoffnung hast. Wisst ihr, was heißt? Du resignierst nie. Du steckst nie den Kopf in den Sand. Nie. Ich habe jetzt einen Bruder, mir bricht's fast das Herz, der resigniert vollständig. Dann resignierst du nicht. Erst wenn du gegen diese Dinge verstößt, dann resignierst du. Die Bibel sagt dann in Hebräer 3, Vers 5 über Mose, ich denke, das ist ein zentraler Punkt. Aber Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Und da wird er wieder mit dem Herrn Jesus verglichen, der wahre, treue Zeuge ist. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, was Treue heißt? Treue heißt, wenn mein Arbeitgeber sagt, du beginnst um 8 Uhr morgens, dann bin ich um 8 Uhr morgens da. Wenn mein Arbeitgeber sagt, wenn jemand vom Papier nimmt in der Firma, dann zahlt er es, dass ich mein Papier bezahle. Wenn mein Arbeitgeber sagt, wir gehen jetzt, reisen morgen dorthin und machen das und das, dann reise ich morgen dorthin, mache das und das. Treue heißt einfach Unterwerfung unter den, der etwas vorgibt. Und Treue heißt ganz einfach, unterwerf mich Gott. Ich gehe dann hin im neuen Bund, wie Mose es getan hat, und nehme einfach die einfache Aussage der Heiligen Schrift für mich persönlich. Und jetzt sagt die Bibel zum Beispiel im Hebräer 3, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Das heißt, ich muss heute vom Angesicht Gottes, und das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus, leben. Ich muss heute mit ihm in Gemeinschaft sein. Ich muss heute beten, heute meine Glaubensschritte tun, heute im Zweifel nichts tun, bis ich von der Schrift her sicher bin, dass das der richtige Weg ist. Die alten Gläubigen haben uns beigebracht, im Zweifel lieber nichts tun und warten ist meistens kleinere Übel als vorschnell etwas tun. Lieber warten, bis der Herr klare Weisung gibt und dann dem Lamme folge, wohin es geht. Und wie folge ich dem Lamme, wohin es geht, dem Herr Jesus? Schritt für Schritt. Also wenn Gott sagt, schlag der Felsen, dann schlage ich der Felsen. Wenn Gott sagt, schlage nicht mehr, sondern sprich bloß zu ihm, dann sprich ich bloß zu ihm. Das sind die Dinge. Das ist eigentlich einfach. Ich muss nur in meinem Herzen die Entscheidung fällen, er gibt es vor und ich tue es im Gehorsam. Keine eigenen Vorstellungen, keine eigenen Frömmigkeitsstile, keine eigenen eigenwillige Dinge, keine Ehresuche bei Menschen, sondern ich will tun, was du willst. Ich will Gnade vor deinen Augen finden, ich will bei dir bekannt sein, nicht bei den Menschen. Ich will, dass du mit mir zum Ziele kommst. Und wenn wir das tun, dann werden wir, hoffe ich, enden wie ein Mose. Ich habe mir auch angesehen, wie die Gottesmänner gestorben sind. Auch die Gottesmänner, die wirklich Fehler gemacht haben.
Ich habe Gottes Männer gesehen, die haben verheerende Fehler gemacht, sind dann im Alter noch zu einer gewissen Buße gekommen und dann sind sie gestorben. Einer davon, das war Torre. Torre hat einmal unzählig mit dem Buch über den Heiligen Geist die Gemeinde Jesu für ein falsches Geisteswirken geöffnet. Aber Torre hat hinterher Buße getan und hat es berichtigt. Zumindest, dass er die Dinge, die geschehen sind, in richtiger Rahmen zurückgesteckt hat. Torre liegt dann morgens, so wie er es gewöhnt war, er hat der deutsche und der englische Bibel gelesen, war deutschstämmig, liegt auf seiner Bibel und liest und studiert die Bibel. Und als dann seine Frau, seine Tochter hereinkommt, merkt sie, dass ein Toter über der Bibel liegt. Er ist einfach beim Bibelleser eingeschlafen und hinübergegangen. So war es bei Schlachter. Schlachter hat im Alter, das muss man ganz ehrlich sagen, hat er angefangen, theologisch aus meiner Sicht Dinge zu tun, wo ich sagen muss, wo hätte es geendet, wenn er so weitergemacht hätte. Ich glaube auch darum, dass er so früh gestorben ist. Er war ein gesegneter Gottesmann, aber dann im Alter hat er angefangen, Alter ist ganz gefährlich für uns Männer vor allem, hat er angefangen, seltsame Wege zu gehen und dann plötzlich wird er krank. Und er liegt auf dem Sterbebett und eines Abends ruft er seine Frau, die Maria, und sagt zu ihr, heute Nacht sterbe ich. Heute Nacht werde ich sterben. Er hat es gewusst. Und dann beschreibt sie so, wie er in die Ewigkeit ging. Mit einem verklärten, strahlenden Gesicht, Ausrufe des Staunens, ist er hinüber in die Ewigkeit. Wisst ihr, wir können noch so viele Fehler machen, wenn wir vom Angesicht Gottes leben, in der Gegenwart Jesu Christi, und gehorsam sind dem Wort und treu sind und das tun, was Gott will, und nicht unsere eigene Vorstellung durchsetzen, sondern notfalls auch bereit sind, uns zu blamieren. Notfalls zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht mit. Ja, warum nicht? Weil ich noch nicht sicher bin, dass der andere sagt, ach du mit deinen Bedenken. Dass man einfach sagt, ich kann jetzt nicht. Oder wenn die andere sagt, müssen wir genau klären. Ich sage, ich habe Gewissheit und gehe vorwärts. Dass man vor Gott in Christus lebt, wie Paulus es sagt. Wenn wir so leben, ich bin tief überzeugt, dann können wir auch sterben. Weißt du, und wir dürfen das Sterben nicht so weit hinausschieben. Wir werden alle sterben, wenn der Herr verzieht und nicht frühzeitig wiederkommt. Dann werden wir alle sterben. Ich denke, es ist wichtig, dass man hier in diesem Leben so lebt, dass man jederzeit bereit ist zu sterben. Wenn man die Haltung hat, die ein Mose hatte, trotz aller Fehler, dann kann ich auch sterben. Dann kann ich leben und sterben. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir sind fasziniert, wenn wir sehen, dass du der Fels Israel nachgegangen bist in ihrer Verkehrtheit und dass du dir ein Werkzeug ausersehen hast, dass der Vater im Himmel dich ihm geoffenbart hat, diesem Mose. Und der Mose war ein schwacher Mensch wie wir. Er hat in Umständen gelebt, die auch ihrer Wohlstandsgesellschaft entsprechen. Und du zeigst uns, wie eine wahre Herzensstellung aussieht. Jetzt gib uns diese Herzensstellung jeden persönlich, die du willst, die bedeutet, dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Ohne linksextrem zu werden, ohne rechtsextrem zu werden, ohne unvernünftig zu werden. Einfach so, dass es wirklich so ist, dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Erbarm dich auch unser, dass in unserem Herzen dieser große Wunsch ist, deine Wege zu erkennen und deine Herrlichkeit zu sehen. Dass das größer ist und wichtiger wie alle anderen Ziele unseres Lebens. Gib uns einfach Gnade. Und dafür danke ich dir. Du bist Mose nachgegangen, du bist mit ihm zurechtgekommen. So bitten wir dich, dass du uns nachgehst und mit uns zum Ziele kommst. Wir beten dich, Herr Jesus, an. Du bist der große Hirte der Schafe. Du bist der Hüter unserer Seele. Wir möchten einfach aus deiner Fülle Gnade um Gnade nehmen und dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Amen.